sagt es einfach aus Tradition. Heiligabend geht man ja in einen Gottesdienst. Vielleicht tut man es den Eltern zuliebe, den Großeltern zuliebe, wie auch immer. Aber dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, das viele von euch auch mitgesungen haben, bewusst oder unbewusst, das weiß ich nicht, wirft die Frage auf, wie es uns mit diesem Baby in der Krippe geht. Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du an dieses Baby denkst? Das Lied fordert uns dazu auf, eine Reaktion zu zeigen. Eine Reaktion, die nicht nur irgendwie im hintersten Winkel meines Lebens zu spüren ist, sondern die mein ganzes Leben umkrempelt. Wusstest du das, als du dieses Lied gerade mitgesungen hast? Hast du es ernst gemeint? Eine ganz andere Frage ist, wer waren denn die Ersten, die sagen konnten, ich stehe an dieser Krippe hier? Natürlich die Eltern, wahrscheinlich auch die Tiere, die vielleicht im Stall waren, aber wer waren die ersten Gäste? Wir wissen es nicht mit Sicherheit, aber vermutlich waren es die Hirten. Und wie es dazu kam, dass die Hirten die Ersten waren, die zur Krippe gegangen sind, das sehen wir in einem der bekanntesten Weihnachtstexte. Und da schauen wir jetzt mal zusammen rein. In Lukas 2 ab Vers 8 heißt es, in jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld, die hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, habt keine Angst, ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren worden in der Stadt Davids, Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und plötzlich war bei dem Engel ein ganzes Heer von Engeln, all die vielen, die im Himmel Gott dienen. Die priesen Gott und riefen, groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel. Denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns an, was da geschehen ist, was Gott uns bekannt gemacht hat. Sie liefen hin, kamen zum Stall und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind in der Futterkrippe. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Die Hirten machen sich also aufgrund der Ansage der Engel sofort auf den Weg. Darum ist es wichtig, vor Augen zu haben, warum das so ist. Was hat die Hirten eigentlich dazu bewegt, ihre Schafe jetzt einfach so allein zu lassen und in die Stadt reinzugehen, um die Botschaft zu entdecken, die die Engel ihnen gegeben haben? Nun, das Erste ist, dass die Engel ihnen gesagt haben, dass das eine Freudenbotschaft ist, eine riesige freudige Nachricht, die sie ihnen mitteilen möchten. Der Retter ist heute geboren. Und das sehen wir in diesem Vers. Heute ist euch der Herr geboren worden in der Stadt Davids. Christus, der Herr. Christus, der Herr. Und dann fährt der Engel fort und gibt noch sowas wie Erkennungszeichen. Damit man auch wirklich weiß, wer dieses Baby ist. Vermutlich gab es in Bethlehem ja nicht nur eins. Es ist also ein Baby, das in Windeln gewickelt ist, soweit nichts Überraschendes. Aber dazu noch das weitere Kennzeichen, es liegt in einer Krippe. Und da gab es sicherlich nicht allzu viele in Bethlehem. Und so konnten die Hirten dieses Baby erkennen. Und das Letzte, was der Engelschor ihnen dann noch sagt, ist, dass sie ein Lied singen. Und Gott damit loben und ihm ein Lied zusingen. Und das heißt Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Der versprochene Messias ist in dieser Nacht geboren worden. So könnten wir es mit unseren Worten sagen. Er bringt Rettung und er bringt Frieden. Und die Hirten werden aufgrund dieser Botschaft so neugierig, dass sie sofort losziehen und ihre Schafe alleine lassen. Denn Rettung und Frieden war genau das, was die Leute in der damaligen Zeit gebraucht haben, was die Israeliten gesucht und erwartet haben. Israel war nämlich nach vielen Kämpfen unter römischer Herrschaft. Sie wurden unterdrückt, mussten hohe Abgaben bezahlen und konnten ihr Leben nicht selbst gestalten. Auch zwischen den verschiedenen israelitischen Gruppen herrschte ein ständiger Machtkampf. Niemand wollte etwas von seiner Macht verlieren, sondern diese viel lieber ausbreiten, und das hat zu ständigen Streitereien geführt. Und für die Israeliten, denen es wichtig war, Gott zu gefallen, kam noch eine weitere Last auf ihre Schultern, denn sie wussten, dass ihre Leiter und damit eigentlich auch der Großteil des Volkes gar nicht mehr so lebten, wie es Gott eigentlich wollte und wie es ihm gefällt. Sie wollten auch mit Gott wieder ins Reine kommen und Frieden mit ihm haben. Heute, 2023, sieht die Welt leider nicht groß anders aus, oder? Krieg in Gaza, Krieg in der Ukraine, Krieg an vielen anderen Stellen, von denen wir gar nichts mitbekommen. Und die politischen Systeme haben heute vielleicht mehr mit Machtkämpfen zu tun als jemals zuvor. Das Wohl der Bürger, des Volkes steht nicht mehr so sehr im Fokus, könnte man meinen. Und wenn wir dann an die unzähligen Abtreibungen denken, die Zerstörung der christlichen Werte, die wachsende Ungerechtigkeit in unserer westlichen Welt, dann könnte man auch den Gedanken bekommen, wie lange wird Gott da noch tatenlos zusehen? Frieden. Frieden auf Erden. Ein Retter der Welt. Was hat das noch mit der Botschaft zu tun, die die Engel vor 2000 Jahren verkündet haben? Haben sie sich vertan? Lagen sie falsch? Diese Spannung sah auch der amerikanische Dichter Henry Longfellow. Und er lebte schon vor 150 Jahren. Ich weiß nicht, wer von euch den Namen kennt oder das Lied, für das er bekannt wurde. Damals, als er lebte, befand sich Amerika auch gerade im Krieg. Im Krieg mit sich selber, die Nordstaaten gegen die Südstaaten. Longfellow hatte vor kurzem seine Frau verloren und war jetzt alleine für seine 6 Kinder zuständig. Dazu kam noch, dass ihr ältester Sohn im Krieg so stark verletzt wurde, dass er jetzt fast vollständig gelähmt war und kurz vor Weihnachten nach Hause gebracht wurde. Am Weihnachtsabend 1863 sitzt Longfellow jetzt also verwitwet mit seinen 6 Kindern, von denen einer schwer verletzt ist, zu Hause, während sein Land sich im Krieg befindet. Und als er zu Hause saß, hörte er wie an jedem Jahr die Kirchenglocken seines Dorfes läuten. So, als ob alles wie immer wäre. Und dabei erinnert er sich dann an die Worte der Engel, die wir gerade zusammen gelesen haben. Frieden auf Erden. Und in dieser Atmosphäre verfasst er einen Text, der später zu einem bekannten Weihnachtslied wurde. Und ich möchte euch ein paar Zeilen aus diesem Lied vorlesen. Ich hörte die Glocken am Weihnachtstag, ihre alten und vertrauten Weihnachtslieder spielen. Und sanft und süß wiederholen sie ihre Lieder vom Frieden auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Verzweifelt neigte ich meinen Kopf. Es gibt keinen Frieden auf Erden, sagte ich, denn der Hass ist stark und verhöhnt das Lied vom Frieden auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Diese Spannung, diese Realität, die Longfellow hier in dieses Lied gegossen hat, die erleben wir Christen seit 2000 Jahren. Auf der einen Seite bringt Jesus Rettung und ist der Retter der Welt. Aber auf der anderen Seite sehen wir eben, dass Hass, Krieg und Zerstörung unter uns Menschen geblieben sind und nicht unbedingt weniger wurden. Wie können wir das miteinander vereinbaren? Hat Weihnachten, Hat die Geburt von Jesus Christus sein Ziel verfehlt? Auf keinen Fall, müssen wir natürlich sagen. Aber wie können wir es trotzdem miteinander vereinbaren? Ich glaube, dass man daran erkennt, dass Jesus, dass Gott seinen Rettungsplan wohl mit Jesus auf die Erde gebracht hat, aber dass er ihn nicht über uns stülpt und uns dazu zwingt, diesen Rettungsplan anzunehmen oder ihm zu folgen. Er will uns dafür gewinnen. Er lässt uns die freie Wahl. Jeder darf selbst entscheiden, ob er diesen Rettungsplan Gottes annimmt oder nicht. Und die Hirten, von denen wir gerade gelesen haben, da sehen wir, dass sie darauf eingegangen sind. Sie sind darauf eingegangen, indem sie zwei Dinge getan haben. Das erste ist, sie sind, nachdem die Engel ihnen das erzählt haben, direkt zum Stall gelaufen und wollten entdecken, was die Engel ihnen da gerade gesagt haben. Und das zweite, was sie danach getan haben, sie haben sofort angefangen, diese frohe Botschaft, diese Nachricht, die sie gerade entdeckt haben, an andere weiterzugeben. Und da, wo Menschen diese zwei Schritte in ihrem eigenen Leben nachvollziehen, passiert das, was die Engel verkündigt haben. Wir entdecken den Retter und der Friede Gottes breitet sich aus. Und darum möchte ich mit euch diese zwei Schritte, die die Hirten gegangen sind, mal in unsere Zeit übersetzen. Der erste Schritt ist Jesus entdecken. Jesus entdecken. Das, was die Engel angekündigt haben, ist ohne Jesus nicht möglich. Es gibt keine Rettung ohne Jesus. Kein Frieden ist ohne ihn möglich. Und bei dem Begriff Frieden, da können wir natürlich mitgehen. Mit dem Wort können wir etwas anfangen. Aber Retter und Rettung, dieses Wort ist schon etwas verstaubt. Und wenn wir das mal googeln oder schauen, wo es heute noch benutzt wird, dann ist das eigentlich immer, man könnte sagen, in verharmlosester Weise verwendet worden. Manche sagen zum Beispiel, XY, Herr Schmidt, hat das Unternehmen vor der Insolvenz gerettet. Da wird das Wort noch verwendet. Oder ganz aktuell, Niklas Süle wird mit einer Grätsche zum Retter seines BVB. Da wird dieser Begriff auch noch verwendet. Dabei macht uns das Neue Testament ganz, ganz deutlich, dass Jesus Christus eigentlich der Retter schlechthin ist. Das sehen wir zum Beispiel daran, dass dieses Baby der Messias sein soll, auf den Israel schon so lange wartet. Übersetzt in die griechische Sprache des Neuen Testaments ist es der Christus. Der Christus, auf den das Volk Israel wartet. Und zum anderen heißt dieser Messias auch noch Jesus vom Namen Jeschua. Jeschua bedeutet, übersetzt aus dem Hebräischen, Gott rettet. Wir sehen also, dass sowohl sein Titel, der Messias, als auch sein Name, Jesus, eigentlich von Anfang an festlegen, was das Ziel seines Lebens ist. Er ist der Retter und er bringt die Rettung. Aber er rettet eben nur diejenigen, die Rettung brauchen. Er rettet nur diejenigen, die Rettung brauchen. Und das ist, glaube ich, die Ursache für die Spannung, in der wir Menschen schon seit so langer Zeit leben. Dort, wo Menschen Jesus entdecken und sich ihm anvertrauen, entsteht Frieden und Frieden wird weitergegeben. Wer aber selbst Herr seines Lebens bleiben möchte, der darf das gerne tun, da greift Gott nicht ein. Und das Ergebnis, das die Menschheit für diese Haltung bekommt, die sehen wir eigentlich jeden Tag in den Nachrichten. Wir entwickeln uns eben nicht nach oben. Es wird nicht alles besser. Die Probleme werden stattdessen größer und ernster. Wir brauchen einen Retter. Allgemein gesprochen würden dem wahrscheinlich viele zustimmen. Aber persönlich, brauche ich einen Retter? Gott hat sich aber, wie gesagt, dafür entschieden, nicht alles mit einem Wisch zu beenden, sondern er hat uns die freie Wahl gelassen. Er will durch den Einzelnen das Ganze verändern, durch dich, durch mich, durch uns als Gemeinde. Wir sind Teil seines Rettungsplanes, den Gott mit Jesus begonnen hat. Und jeder, der anfängt, Jesus nachzufolgen, wird Teil dieser größten Rettungsmission der Welt. Genauso war es auch bei den Hirten. Zuerst haben sie entdeckt, dass die Botschaft der Engel wahr ist. Und dann sind sie zum nächsten Schritt übergegangen, den wir uns jetzt auch noch zusammen anschauen möchten. Die Entdeckung mit anderen teilen. Das haben die Hirten als nächstes gemacht. Sie haben sich erst selbst überzeugt und sind dann mit dieser Entdeckung weitergegangen. Und das, was sie den Menschen in Bethlehem erzählt haben, hat sie in Staunen versetzt. Und ich weiß nicht, wer von euch in letzter Zeit mal über Jesus geredet hat mit irgendwelchen Leuten. Staunen ist in der Regel nicht unbedingt die Reaktion, die wir häufig bekommen. Aber so war es schon immer. Nicht viele haben eben das Gefühl, einen Retter zu brauchen. Es ist nicht populär. Wir sind selber Herren unseres Lebens. Aber Gott geht es auch nicht um viele, sondern um den Einzelnen. Er möchte Einzelne retten. Diejenigen, die mehr über Jesus wissen wollen, da werden wir es an der Reaktion schon mitbekommen. Und darum dürfen wir uns Gedanken über die Gelegenheiten machen, bei denen wir das weitergeben können, bei denen wir das teilen können, was wir in Jesus entdeckt haben. Was dann unser Gegenüber tut, wie er damit umgeht, das ist nicht wirklich in unserer Hand. Wir können es nicht beeinflussen. Darum möchte ich dich herausfordern. Ich weiß nicht, wie gesagt, mit welcher Erwartung du in den Gottesdienst gekommen bist, aber ich wünsche mir, dass wir nicht einfach nur hier ja irgendwie etwas mitnehmen von der Atmosphäre, sondern auch einen Gedanken mitnehmen, der dir irgendwie auch ein bisschen zwischen den Zähnen knirscht in den nächsten Tagen. Und darum möchte ich dich herausfordern, bei nächster Gelegenheit mal darüber nachzudenken, mit wem du teilen kannst, was du bei Jesus entdeckt hast. Mit wem kannst du teilen, was du bei Jesus entdeckt hast? Es muss nicht gleich ein Auszug unserer Biografie sein. Nein, wir können da natürlich ganz kreativ sein und unterschiedliche Wege wählen. Unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Kollegen oder wer auch immer es ist, sie sind ja alle ganz unterschiedlich weit auf ihrer Reise zu Jesus oder auch von ihm weg vielleicht. Weißt du, wo ein paar von ihnen gerade auf ihrer Reise mit Jesus stehen? Das sind wichtige Anhaltspunkte, um zu überlegen, wie du gerade dieser Person begegnen könntest, wenn du es möchtest. Ich habe mich in diesem Jahr stärker mit einem Mann aus unserer Nachbarschaft angefreundet. Und irgendwann saß ich da und habe mir überlegt, wie könnte ich ihm eigentlich Jesus vorstellen? Wie könnte ich ihm davon erzählen, was Jesus für mich bedeutet, wer er für mich ist? Und ich hatte gleich den Gedanken, ihm ein gutes Buch zu schenken, das so den Glauben verteidigt, oder ein anderes Buch, das ich richtig gut finde, oder ihn in unseren Gottesdienst einzuladen. Aber dann habe ich mir genau diese Frage gestellt. Wie weit oder wo steht dieser Mann eigentlich auf seiner Reise zu Jesus? Und da musste ich mir sagen, er steht eigentlich noch am Anfang. Er ist vielleicht noch nicht mal den ersten Schritt gegangen, könnte man fast meinen. Und da habe ich dann gemerkt, ein Besuch bei uns im Gottesdienst oder ein Buch, das ich gut finde, das ist gar nicht das Richtige für ihn. Wäre wahrscheinlich nicht das Richtige für ihn, denn unser Gottesdienst, viele Bücher, die setzen eigentlich an der Stelle an, dass Menschen schon irgendetwas von Kirche oder Glauben wissen. Aber was ist mit denen, die noch gar nichts von Jesus wissen, die gar nichts von Gemeinde kennen und damit auch gar nichts zu tun haben wollen? Und da ist mir dann im Gebet irgendwie der Gedanke gekommen, er sollte doch erstmal mehr Christen kennenlernen. Und dann kann das Ganze vielleicht langsam vorwärts gehen. Und seitdem gucke ich immer hier und da, dass er mit anderen Freunden von uns, die Jesus schon kennen, irgendwie in Verbindung kommt. Und dadurch haben sich schon einige gute Gespräche entwickelt und die Reise geht so langsam Schritt für Schritt vorwärts. Mit wem kannst du teilen, was du bei Jesus entdeckt hast? Wir müssen das nicht dem Zufall überlassen. Wir planen so vieles in unserem Leben, aber diese Begegnungen, die überlassen wir dann leider doch oft dem Zufall. Aber wenn wir davon überzeugt sind, dass Jesus, dass Weihnachten eigentlich das Beste ist, was uns Menschen passieren kann, dann dürfen wir uns auf solche Begegnungen vorbereiten. Dann dürfen wir uns Gedanken machen und uns wirklich überlegen, was da Sinn macht. Jesus ist der Retter. Jesus ist der Retter. Er krempelt aber nicht einfach alles um. Das sehen wir seit dem ersten Weihnachten. Er krempelt nicht alles um, sondern sucht den Einzelnen, sucht die Einzelne und möchte dich, mich, uns persönlich retten. Die Hirten haben diese Freudenbotschaft wahrscheinlich als erstes mitbekommen. Und dann sind sie losgelaufen, um sie selbst zu entdecken und haben dann als nächstes allen anderen davon erzählt. Und so verbreitet sich seit diesem Tag die Weihnachtsfreude von Mensch zu Mensch. Und wir sind herausgefordert, da in diese Schritte hineinzugehen und weiterzumachen. Das nächste Lied, das wir jetzt zusammen singen wollen, bringt diesen Bibeltext eigentlich auf den Punkt. Den Bibeltext vom Retter der Welt. Und es heißt auch so, Retter dieser Welt. Und lasst uns Gott wie die Engel mit diesem Lied loben und das auch wirklich ernst meinen, was wir da singen, mit Gedanken mitzusingen, das zu unserem Gebet zu machen. Wenn du das Lied nicht kennst, dann darfst du gerne einfach den Text auf dich wirken lassen. Retter dieser Welt.